Vor ein paar Jahren habe ich mit einem guten Freund zusammen mit Digihirngerecht Digital gegründet und wir kümmern uns jetzt Vollzeit um das Thema digitale Barrierefreiheit. Weil ich finde, eine barrierefreie Webseite ist eigentlich immer eine sehr gute Webseite, weil man damit seine Ziele erreichen kann, weil ich weiß intuitiv, wie ich eine barrierefreie Webseite zu bedienen habe, weil die sehr klar und sehr gut strukturiert ist in der Art, wie sie mit mir kommuniziert als Nutzerin. Das erlebe ich auch ganz oft, dass dann ein Design kommt, wo dann die Komponenten nicht so angeordnet sind, dass man die ganz einfach ins HTML übertragen kann. Und das ist halt auch etwas, das funktioniert nicht gut barrierefrei. Absolut positionierte Elemente überlappen immer, wenn du zoomst, überlappen immer im Responsive-Bereich. Und das sorgt dann auch für ganz viele Folgeprobleme.
Revision 647.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Mittwald, den Veranstaltern des Head in the Cloud Summits. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr kennt Mittwald ja mittlerweile als den Hoster von Nerds für Nerds. Aber Mittwald macht noch mehr, als nur auf Server aufzupassen. So findet am 13. Juni 2025 auf dem Mittwald Campus in Espelkamp der Head in the Cloud Summit statt. Auf dem geht's um Cloud und DevOps, es geht um Tech-Themen allgemein und ganz generell um kreative Vibes. Alle Infos findet ihr auf mittwald.de/HITC. Hinter diesem Link findet ihr die Ticketbuchung, den Newsletter, den noch offenen Call for Papers und Videos des letzten Summits. Das heißt, ihr könnt euch direkt einen Eindruck davon machen, was auf dem letzten Summit-Speaker von zum Beispiel dem Typo3-Projekt und vom FC St. Pauli zu berichten hatten. Ihr seht also, wenn ihr Nerds seid, denen Kreativität, Tech, Cloud und DevOps am Herzen liegen, dann ist euch der Head in the Cloud Summit wie auf den Leib geschneidert. Die Anzahl der Tickets ist begrenzt, also nichts wie auf zu mittwald.de/HITC. Den Link findet ihr auch, wie gewohnt, in den Shownotes zu dieser Revision. Wir danken Mittwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft zur Revision 647. Wir setzen mal wieder fort das Thema Barrierefreiheit. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Vorher noch eine kurze Vorstellung. Dabei ist der Peter. Hallo.
Moin, moin.
Ich bin's, der Hans. Ihr habt's schon gehört. Und wir haben uns wieder einen Gast eingeladen. Hallo Nina, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Nina, fantastisch, dass du da bist. Wie gesagt, wir reden gleich ein bisschen über Barrierefreiheit und vor allem das Thema, wie schafft man es denn eigentlich, die ganzen Regelungen und Guidelines, die es da so gibt, richtig zu lesen und zu verstehen. Da wirst du uns gleich einiges zu erzählen. Bevor wir da reinstarten, sag uns doch erstmal, wer bist denn du eigentlich?
Sehr gerne. Ich bin Nina, von meinem Hintergrund her, ich bin Informatikerin. Ich habe lange in der Frontend-Entwicklung gearbeitet, habe in der Vergangenheit viel Angular gemacht, vor allem auch ein bisschen App-Entwicklung und ein bisschen Backend. Meine große Liebe war aber eigentlich immer das Frontend. Ich habe viel nicht barrierefreie Software entwickelt und deswegen freut es mich sehr, da jetzt auch mehr dafür tun zu können, das Wissen einfach zu verbreiten, was digitale Barrieren überhaupt sind, wie sie in Anwendungen reinkommen und worauf man eben in der Entwicklung insbesondere achten muss, damit am Ende etwas Barrierefreies entstehen kann. Vor ein paar Jahren habe ich mit einem guten Freund zusammen mit Digihirngerecht Digital gegründet und wir kümmern uns jetzt Vollzeit um das Thema digitale Barrierefreiheit. Genau, schulen in dem Bereich, bauen selber vereinzelt auch noch barrierefreie Websites selber, weil es ganz gut ist, sich die Hände noch dreckig zu machen, wenn man auch anderen beibringen will, wie es funktioniert. Und genau, das ist so mein tägliches Geschäft.
Cool. Ja, passend zum Thema heute natürlich auch. Das heißt, du liest auch wahrscheinlich die ein oder andere Guideline, die jetzt auch im Rahmen des European Accessibility Act dann um die Ecke kommt. Und das ist ja auch so ein Stück weit das Thema heute. Wie kamst du dazu, dich überhaupt damit zu beschäftigen, damit da reinzulesen sozusagen?
Wir, Tobi und ich, wir haben uns schon lange durch Inhalte aus den USA weitergebildet und dort war digitale Barrierefreiheit ja schon ein bisschen früher ein Thema als bei uns jetzt in Europa. Und wir sind tatsächlich durch den Content aus den USA darauf aufmerksam geworden und haben angefangen, uns dann das Thema einzuarbeiten und fanden den Einstieg furchtbar trocken. Als persönliche Meinung, wir fanden es nicht leicht, reinzukommen. Und als wir mitbekommen haben, dass in der Europäischen Union über Gesetzesgebungen relevant wird für die Wirtschaft und für auch für die öffentlichen Bereiche, war das für uns ein No-Brainer zu sagen, dass wir tiefer in das Thema reingehen wollen, weil wir gewusst haben, dass wir damit dann auch einen wirtschaftlichen Use Case einfach haben und uns über Wasser halten können. Also es ist eine sehr schöne Möglichkeit, ein Handwerk, das wir beide beherrschen. Also wir kommen beide aus dem digitalen Bereich, mit etwas zu kombinieren, das wir für sehr sinnvoll erachten. Und wir haben da einfach eine tolle Möglichkeit für uns gefunden, spielerisch und Kreativität ein Thema anzugehen, das wir bis daher noch eher trocken fanden. Und das ist so unser Ansatz dann an der Geschichte, weil wir glauben, dass Barrierefreiheit oder digitale Barrierefreiheit vor allem dann funktioniert, wenn man es Leuten sehr leicht runterbricht. Und das ist genau das, was wir versuchen zu tun.
Was muss man denn da runterbrechen überhaupt? Also über welche Schriften reden wir denn da, die so trocken sind, wie du sagst?
Da gibt es unterschiedliche. In Europa ist ja maßgeblich die EN301549. Das ist der technische Standard, der uns vorgibt, was es bedeutet, wenn eine Software digital barrierefrei ist. Und ein Teilbestandteil dieser EN ist eben die WCAG. Da hat man sich Gott sei Dank nichts Neues ausgedacht, sondern man verweist auf einen sehr etablierten Standard, den es schon sehr, sehr lange gibt, die Web Content Accessibility Guidelines. Und damit haben wir tatsächlich angefangen, uns einzuarbeiten. Das erste Mal, als ich die WCAG aufgemacht habe, ist ein sehr langes Textdokument. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen überfordert, weil man da schon mit sehr viel Inhalten konfrontiert ist. Und obwohl die WCAG eine sehr schöne Struktur hat und eine sehr durchdachte Struktur und das wirklich ein ganz tolles Dokument ist, ist, finde ich, die Einstiegshürde, die ist schon recht hoch. Einfach dadurch auch, dass wir da im englischsprachigen Raum sind, es wirklich auch kein einfaches Englisch ist, muss man da schon einiges für tun, um sich einarbeiten zu können.
Verstehe. Also was ich auf jeden Fall immer so kenne, und Peter, dir geht's da noch viel mehr so, weil du hast so viele Spezifikationen sozusagen von wie heißen die ganzen, also W3C auf jeden Fall, aber
ja, auch HTML5, die ganze Krempel,
WG, ne? Und diese ganzen Sachen, genau, die hat man mal gelesen und das war schon immer sehr, sehr schwierig, irgendwie die Sprache zu verstehen. Ist das ein ähnliches Niveau?
Ich finde es halt vergleichbar und ich finde halt auch so den Ansatz vergleichbar. Also nicht, dass ich jetzt dir vorgreife, Nina, aber so mein Ansatz ist halt immer so, das darf man nicht irgendwie bedienen wie so ein Buch, das man von vorne nach hinten liest und dann weiß man da irgendwie Bescheid, sondern das ist halt Hypertext im besten Sinne. Da sind sehr viele Sachen drin, die aufeinander querverweisen und da muss man tatsächlich sich durchfressen und einfach so lange weiterklicken, bis man meint, man hat das, was man jetzt gerade versucht hat, zu verstehen, dann einigermaßen durchdrungen. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man das Dokument als Ganzes unmittelbar in sein Gehirn beamt und dann kann man das so. Das ist wirklich mehr so eine Art Werkzeug, das es zu bedienen gilt, ist so mein Ansatz mit den Spezifikationen.
Ja, finde ich, das hast du sehr gut gesagt. Mir geht's dann auch eher öfter so, dass man das immer wieder öffnet und dann versteht man es jedes Mal irgendwie ein bisschen mehr. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es dann oft so, mir ging es auch in der Schule schon so, dass ich Dinge immer nie genau genug gelesen habe und das eigentlich oft daran liegt, dass man Dinge überspringt, wenn man sie liest. Und tatsächlich, wenn du die WCAG aufmachen würdest und du fängst an, dich einzulesen, ist dort eigentlich sehr genau beschrieben, wie das Dokument gedacht ist und wie man da rangehen soll. Aber wenn du dir halt nicht die Mühe machst, da wirklich reinzugehen und das aufzunehmen, dann machst du es dir sehr viel schwieriger, als es ist. Also retrospektiv hätte ich mir gewünscht, dass wir da auch genauer hingeschaut hätten, weil dann erklärt sich tatsächlich sehr viel. Die machen sich schon sehr viele Gedanken, wenn sie die Spezifikation schreiben.
Ja, das auf jeden Fall. Aber der Stil, den du ja vorhin schon angesprochen hattest, der in so einem Dokument drin ist, der dehnt sich halt eben auch auf den Einstieg aus. Und das bezwingt sich dann so ein bisschen selber, weil was da zuerst kommt, ist halt, okay, klar, sinnvollerweise die Bedienungsanleitung für das Dokument, aber die Bedienungsanleitung ist im Stil des Dokuments geschrieben. Und wenn das jetzt irgendwas Animiertes mit Eichhörnchen wäre, wäre das sicherlich einfacher, den Leuten den Einstieg leicht zu machen. Und so muss man halt wirklich sagen, ich muss halt wirklich mal ein paar Absätze trockenen Text am Stück schlucken, um dann zu wissen, dass ich den Rest so nicht verdauen muss, sondern das halt auf eine andere Weise bedienen muss. Ist halt eben so. So ein Dokument bedienen zu können, ist halt sein ganz eigenes Ding.
Absolut. Du musst auf jeden Fall sehr intrinsisch motiviert sein, finde ich, um dich dadurch zu arbeiten.
Ja, Motivation ist halt das Wichtige. Wenn man nicht irgendwie mit dem Ziel an das Ding rangeht, sondern sagt so, ich schlage das jetzt mal auf. Okay, gut, das ist jetzt ein Podcast-Format von uns, streng genommen, ne? Das HTML5-Glücksrad, wenn wir einfach da so durchscrollen, irgendwann anhalten, dann müssen wir da ad hoc drüber referieren. Aber das ist ja nicht normalerweise, wie man das bedient, sondern man will irgendwie wissen, wie müsste es denn tatsächlich sein? Das ist immer so meine Fragestellung. Ich habe irgendwie einen Ist-Zustand und irgendwie passt mir der nicht oder der wirft Fragen auf und dann wühle ich mich in dieses Dokument rein und versuche irgendwo die Stelle rauszufinden, wo der Soll-Zustand beschrieben ist und dann kann ich einen Vergleich herstellen und dann bin ich happy. Aber das ist halt wirklich die Anwendung eines Werkzeugs und nicht das Rekapitulieren können eines Dokuments.
Ja, da kommt noch oben drauf, dass die WCAG, die ist ja technisch agnostisch geschrieben, das heißt, sie ist so formuliert worden, dass sie auf möglichst viele unterschiedliche Sprachen und Situationen zutreffend ist und es macht es natürlich nicht einfacher, sie auf den eigenen spezifischen Anwendungsfall runterzubrechen. Es macht es nochmal wesentlich komplexer, da an die Sache gut ranzugehen. Deswegen gibt es innerhalb der WCAG auch sehr viele weiterführende Dokumente, die einem helfen, erstens Hintergründe zu verstehen und zweitens aber auch dann Lösungen für die eigene Problemsituation auszuarbeiten.
Hast du vielleicht aus deiner Arbeit auch mal ein praktisches Beispiel, wie man sich das so vorstellen kann? Also mir würde es jetzt unheimlich schwer fallen, irgendwie erstmal zu verstehen, wo ist eigentlich mein Anlaufpunkt? Was muss ich jetzt genau von dem Dokument lesen? Wie starte ich da rein, wenn ich eine Fragestellung habe?
Aber es kommt ein bisschen drauf an, aus welcher Richtung du kommst. Also was passieren kann, ist zum Beispiel, du bist in der Entwicklung tätig und du kriegst irgendwann ein Audit, weil jemand deine Webseite zum Beispiel auf Barrierefreiheit getestet hat und dann bekommst du einen Briefkatalog und dann steht da drin, welche Kriterien du nicht bestanden hast. Dann würdest du quasi in die WCAG reingehen, würdest versuchen, die Kriterien zu finden und dich dann anhand dessen durcharbeiten. Das ist so die eine Möglichkeit, wie man wahrscheinlich reinkommt. Die andere ist, grundsätzlich zu verstehen, wie die WCAG aufgebaut ist und was sich die Leute dabei gedacht haben, als sie die geschrieben haben. Also die WCAG selber, die basiert auf 4 Prinzipien: Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit. Wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust. Dieses Kite, weiß ich nicht, warum wir das immer dahinter machen. Das sind eigentlich keine, oh, mein Hirn ist im Feierabendmodus.
Keine Notwendigkeit, Suffixe noch zu haben, nennt man das.
Genau. Genau. Und die Prinzipien, wenn wir auf dieser Ebene sind, dann beschäftigen wir uns gar nicht genau damit, wie das in der Technologie umgesetzt werden soll, sondern es geht darum zu verstehen, wie Menschen Anwendungen bedienen. Also bei Wahrnehmbarkeit zum Beispiel, da beschäftigen wir uns damit, dass wir sagen, okay, wir wollen Informationen und Bestandteile einer Benutzerschnittstelle so präsentieren, dass jeder sie wahrnehmen kann. Aber was bedeutet das eigentlich? Also um zu verstehen, was das heißt, müsste ich dann auch wieder wissen, okay, wie nehmen Menschen denn Inhalte wahr? Was braucht eine Person, die eine Sehbehinderung hat, um Inhalte wahrzunehmen? Was braucht bei einer Person, die schwerhörig ist oder die taub ist, um Inhalte wahrzunehmen? Also die Bedürfnisse, die sind ganz stark unterschiedlich. Und weil dem so ist, brauchen wir eben eine gute Struktur, die von Leuten auch nachvollzogen werden kann, die eben wahrscheinlich eher weniger mit Inklusion und mit Menschen mit Behinderung in Kontakt getreten sind. Und deswegen gibt es unterhalb der Prinzipien sogenannte Richtlinien, die uns quasi Ziele vorgeben, die wir erreichen können in der Entwicklung. Zum Beispiel gibt es bei der Wahrnehmbarkeit die Richtlinie Textalternativen. Bei Textalternativen geht es darum, dass wir beispielsweise textuelle Alternativen für Bilder bereitstellen sollen. Das ist also ein grobes Ziel, das uns vorgegeben wird. Und zu dieser Richtlinie gibt es dann wiederum ein Erfolgskriterium, das mir genau sagt, was ich denn in der Situation tun soll. Wir brauchen diese Erfolgskriterien, weil Richtlinien nicht testbar und nicht messbar sind. Das sind also allgemeine Ziele, die ich verfolgen kann. Und deswegen hat man die eben nochmal runtergebrochen, weil wir in der Entwicklung ja ganz konkret feststellen müssen, habe ich das bestanden oder nicht. Und deswegen gibt es diesen Aufbau, sage ich mal. Ein anderes gutes Beispiel, wie ich finde, ist das Prinzip der Bedienbarkeit. Da gibt es eine Richtlinie, die sagt, Inhalte müssen per Tastatur zugänglich sein. Und dazu gehört zum Beispiel, dass interaktive Elemente überhaupt mit der Tastatur bedient werden können. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du bist im Navigationsmenü, dass du überhaupt das Navigationsmenü ansteuern kannst mit der Tastatur, dass du vielleicht ein Untermenü öffnen kannst. Da gibt es reihenweise Webseiten, bei denen ist das zum Beispiel nicht möglich. Und über die Richtlinien ist es uns eben auch dann möglich, die Anforderungen besser zu verstehen, warum wir das Ganze denn machen.
Okay, also Einstiegspunkt auf der einen Seite könnte sein, du hast irgendwie, wie du gesagt hast, dieses Audit oder andere, du hast einfach mal eine Fragestellung, ne? Du sagst, okay, ich will ein neues Menü konzipieren, was muss ich denn eigentlich erfüllen? Und dann gibt's halt diese drei Layer, die du angesprochen hast. Und dann ist es vor allem wichtig zu verstehen, so sehe ich es jetzt, was sind eigentlich meine Erfolgskriterien, um dann ein entsprechendes, um eine entsprechende Richtlinie erfüllen zu können.
Genau. Und da ist auch noch ganz spannend zu wissen, die WCAG selber, die Erfolgskriterien sind nochmal unterteilt in drei unterschiedliche Level. Einfach A, Doppel A und Dreifach A, die quasi die Erfolgskriterien nochmal klassifizieren. Und wenn wir jetzt halt nur nach den technischen Anforderungen gehen, wie sie zum Beispiel durch die EN301549 dann verpflichtet werden für viele Unternehmen, müssten wir A und Doppel A erfüllen. Dreifach A-Kriterien sind damit quasi freiwillig. Und ich finde das ganz spannend, wenn man sich anschaut, warum gibt es eigentlich diese Einteilung innerhalb der unterschiedlichen Leveln. Und das liegt tatsächlich daran, zum großen Teil, wie schwerwiegend ist die Auswirkung, wenn so ein Kriterium nicht erfüllt wird. Und aber wie hoch ist der Impact quasi innerhalb der Zielgruppe? Also ist eher ein Nischenthema oder sprechen wir damit sehr, sehr viele Menschen an? Level-A-Kriterien sind Kriterien, wenn die nicht erfüllt sind, dann ist es ein Dealbreaker, dann kommt jemand nicht auf deine Webseite, zum Beispiel Tastaturbedienbarkeit. Das ist ein A-Kriterium und wenn du das nicht erfüllst, dann kommt wirklich jemand nicht auf deine Website, kann deine Inhalte nicht bedienen, also wirklich ein Showstopper. Doppel-A-Kriterien sind genauso wichtig wie A-Kriterien, betrachten aber mehrere Arten an Behinderungen, also zum Beispiel der minimale Farbkontrast ist ein Doppel-A-Kriterium, dass du quasi sagst, dass eine Schrift in Kombination mit einem Hintergrund einen gewissen Kontrast erfüllen muss. Da sind wir Doppel-A und dann gibt es eben noch die Dreifach-A-Kriterien, die freiwillig sind, die aber durchaus sehr viel Sinn machen, die mitzumachen. Manche sind Nischenthemen, zum Beispiel gibt es einen erweiterten Farbkontrast, da sind die Anforderungen nochmal deutlich höher als bei Doppel-A oder aber, dass man sagt, dass Icon-Buttons oder generell Schaltflächen eine gewisse Größe haben. Da gibt es auch ein Doppel-A und ein Dreifach-A-Kriterium. Und je nachdem, wo man halt seine eigene Zielgruppe verortet, macht es zum Beispiel Sinn, vielleicht einfach ein paar Dreifach-A-Kriterien dazuzunehmen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, ich hätte einen Online-Shop und ich würde gezielt ältere Menschen ansprechen, wo ich einfach davon ausgehen kann, dass die Motorik vielleicht nicht mehr so gut ist, dann tue ich mir und meiner Zielgruppe etwas Gutes, wenn ich einfach die Icons generell eine Spur größer mache und dann vielleicht auf Dreifach-A gehe und einfach nicht mehr bei Doppel-A bin. Und so könnte man da rangehen. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich alles anzuschauen. Rechtlich verpflichtend ist leider nur A und Doppel-A.
Ich finde es sehr interessant. Ich habe hier gerade ein bisschen rumgescrollt, bin hier so bei den Time-Guidelines. Das ist ja auch sehr spannend, was da so alles Dreifach-A ist, von wegen, man muss halt genug Zeit haben, um den Content aufzunehmen. Mhm. Dass das nur Dreifach-A ist, finde ich ja schon bemerkenswert, weil ist ja schon nicht so gut für den Content, wenn einem irgendwann die Zeit ausgeht, um den zu verfolgen, weil das irgendwie, ich nehme an, irgendwie so automatisch scrollt oder so, oder man muss irgendwelche Aktionen erfüllen, um was anzuhalten, und wenn man dann halt wirklich motorisch nicht zu 100% davor ist oder einfach nur einen MT hat, dann wird das ja schon ziemlich schwierig.
Das stimmt. Kannst du mir sagen, welches Kriterium du gerade offen hast?
Ich bin jetzt hier WCAG, was ist das jetzt? 2.2 ist das aktuell, ist das korrekt?
Ja, genau, das ist
genau. Da bin ich hier bei, meine Güte, scrollen. Das ist halt, das Ding hat ein anderes Farbschema als die Spezifikation, in denen ich normalerweise unterwegs bin. Jetzt muss ich ganz mühsam langsam scrollen. Guideline 2.2, Enough Time. Da war ich gerade unterwegs.
Ah ja, genau, das ist die Richtlinie, ausreichend Zeit.
Genau.
Wenn du jetzt halt in Enough Time reingehst, dann findest du darunter ja dann wirklich die Erfolgskriterien. Also Enough Time ist die Richtlinie, genau. Und dann gibt es ja zum Beispiel Pause, Stop, Hide. Das wäre ja einfach A. Da geht es zum Beispiel darum, dass wenn du Animationen hast, die sich länger als 5 Sekunden bewegen und keinen Ton abgeben, die müssen ab 5 Sekunden pausierbar sein. Das heißt irgendwie Videos, Slider, die automatisch durchlaufen, GIFs in Dauerschleife, das alles muss pausierbar sein. Aber das ist ja auch jetzt einfach A. Also vieles davon ist tatsächlich verpflichtend. Oder auch, wenn du zum Beispiel an Online-Banking denkst, du meldest dich an und da läuft dir im Hintergrund auch immer so ein Timer ab, dass der pausierbar ist oder dass du die Zeitbegrenzung quasi hochdrehen kannst, wenn du sagst, du brauchst länger, das wäre auch eine Anforderung, die erfüllt werden muss, wenn man dann so einen Mechanismus hat in seiner Anwendung, ist natürlich die Frage.
Ja, ich denke halt, bei vielen von diesen Sachen wäre so die einfachste, wenn ich jetzt irgendwas zu melden hätte, wäre ja immer die einfachste Lösung, das Problem irgendwie zu erschlagen mit, braucht man das denn eigentlich wirklich? Also irgendwas, was irgendwie Moving, Blinking oder Scrolling ist, da denke ich mir ja selbst als jemand, der geistig wie körperlich einigermaßen noch beisammen ist, dass man das auch sein lassen könnte. Also ich meine, du machst das ja professionell. Wie oft musst du denn die Leute wirklich fragen, sag mal, brauchst du das eigentlich wirklich? Dann könntest du dir eine ganze Menge Engineering-Aufwand ersparen, wenn du dieses Blink-Scroll-Bewegungswidget einfach nicht hättest. Wie oft kommt das vor?
bin so froh, dass du das sagst, weil tatsächlich finde ich, fragen sich die Leute diese Frage viel zu selten. Viele von den gängigen Pattern, die wir verwenden in der Entwicklung und auch im Design, die sind barrierefrei gar nicht gut realisierbar. Und
was ist da so der schlimmste? Der schlimmste gängige Fall, der dir so jeden Tag ins Auge springt und du denkst dir so, ach Leute, lasst es doch einfach bleiben.
Ja, Animationen sind schon so ein Teilbereich davon. Was ich oft erlebe tatsächlich ist dann, dass aus dem Design etwas kommt, das es so nicht nativ im HTML gibt, das also selber gebaut werden muss. Und sobald Leute anfangen, selber Komponenten zu bauen, werden die ganz schnell einfach nicht barrierefrei. Und inzwischen, wenn ich ein Design bekomme, schaue ich da schon mit dem Auge drauf, was kann ich durch den HTML-Standard automatisch umsetzen und wo weiß ich, muss ich manuell nacharbeiten. Und jedes Mal, wenn es dann eine Komponente ist, wo ich weiß, ich muss da händisch eingreifen, um das barrierefrei zu machen, gebe ich das zurück und frage nochmal nach, warum das so sein muss. Weil oft sind es gerade irgendwie subjektive Einschätzungen vom Design, dass eben die Komponente so besonders gut gefällt. Und das sind dann oft, sind dann wenig gute Gründe da, um das so zu machen. Und oft kann man dann im gemeinsamen Gespräch nochmal drüber sprechen, ob es nicht bessere Möglichkeiten gäbe. Oft ist auch einfach im Design dann selber kein Bewusstsein dafür da, was es im HTML für Komponenten gibt und wie man es dann machen könnte. Mhm. Und da habe ich festgestellt, dass je mehr man da eigentlich in Austausch geht, eigentlich sehr viel bessere Lösungen am Ende haben kann. Es ist ja auch nicht die Aufgabe vom Design zu wissen, was sagt der HTML-Standard. Es ist gut, wenn da ein Wissen da ist, aber am Ende, glaube ich, kommt ein besonderes gutes Ergebnis genau dann zusammen, wenn wir interdisziplinär arbeiten und gemeinsam einfach das Produkt wirklich schleifen und schauen, dass wir da was Gutes erzeugen. Und da gibt's, wenn wir von der Designrichtung kommen, sehr viele Dinge, die man da mitdenken kann. Zum Beispiel, dass wenn ein Design mitgeliefert wird, dass es gut ist, wenn das in einem Gitter stattfinden kann. Das erlebe ich auch ganz oft, dass dann ein Design kommt, wo dann die Komponenten nicht so angeordnet sind, dass man die ganz einfach ins HTML übertragen kann, weil es halt dann ganz wild absolut positioniert sein muss. Und das ist halt auch etwas, das funktioniert nicht gut barrierefrei. Absolut positionierte Elemente überlappen immer, wenn du zoomst, überlappen immer im Responsive-Bereich. Und das sorgt dann auch für ganz viele Folgeprobleme. Parallax Scrolling, also diese ganzen coolen Feature, die moderne Webseiten haben wollen, das ist halt schwer barrierefrei umzusetzen und eigentlich gibt das relativ wenig Mehrwert für den Aufwand, den es am anderen Ende erzeugt. Und da bin ich durchaus seiner Meinung, dass es sinnvoll ist, das zu hinterfragen.
Aber ist das schwer oder ist das nur, oder geht das nicht? Also, das ist halt immer so die Frage, weil man will ja mit so einem Design, ich erinnere mich an die graue Vergangenheit, als wir irgendwie keine nativen runden Ecken in CSS haben alle riesigen Aufwand betrieben, um die runden Ecken hinzukriegen, weil hatte man runde Ecken und das hatten die anderen halt eben nicht und dann sah man halt eben cool aus und ich interpretiere halt so Sachen wie Parallax-Scrolling und ähnliches so als so einen ähnlichen Flex von wegen, guck mal, was ich hinkriege und das wäre ja kein Problem, wenn man es dann auch in einigermaßen zugänglich hinbekommen würde. Also ist das eine Frage der Abstufungen des Aufwandes oder ist das was, wo man wirklich sagt, das ist so schwer, irgendwie ihn vernünftig hinzukriegen, dass die einzig vernünftige Variante wirklich ist, es sein zu lassen?
Also da würde ich sagen, kommt es auf jeden Fall drauf an, wie ausgeprägt es ist. Normalerweise hast du immer den Ding, wenn du sagst, zwei Dinge bewegen sich gleichzeitig in unterschiedliche Richtungen, dass das auf jeden Fall Übelkeit verursachen kann bei manchen Menschen. Also da würde ich aufpassen, ich würde es einfach bleiben lassen, weil das Folgeeffekte haben kann bei speziellen Nutzergruppen und deswegen würde ich es lassen. Mhm. Seitdem wir das gehört haben, haben wir uns ehrlich gesagt nicht wirklich damit noch mehr in Tiefe auseinandergesetzt, weil das dann immer für uns etwas ist. Dann suchen wir einen anderen Mechanismus, der auch cool wirkt. Deswegen kann ich dir da leider keine gute Antwort geben.
Ja, das ist eine Antwort, mit der kann ich sehr viel anfangen.
Dennoch hast du ja gerade angesprochen, dass ganz viele Webseiten, die gerade halt diese coolen Bling-Bling-Features irgendwie haben wollen, halt dann problematisch sind. Nichtsdestotrotz gibt es ja immer mal wieder die Anforderung, dass man sagt halt, unsere Website soll halt so ein Stück weit aus dem Standardraster rausfallen. Wir wollen halt nicht die News-Website sein, wir wollen nicht der Standard-Shop sein, sondern es soll irgendwie anders sein. Mhm. Was gilt's denn dann bei so besonderen Designs deiner Meinung nach vor allem zu beachten?
Also für mich bedeutet Barrierefreiheit überhaupt nicht, dass man keine coolen, aus dem Raster fallenden Websites für machen kann. Eher das Gegenteil. Ich finde, eine barrierefreie Webseite ist eigentlich immer eine sehr gute Website, weil man damit seine Ziele erreichen kann, weil ich weiß intuitiv, wie ich eine barrierefreie Webseite zu bedienen habe, weil die sehr klar und sehr gut strukturiert ist in der Art, wie sie mit mir kommuniziert als Nutzerin. Ich finde, was man dann eher braucht, sind wirklich sehr kompetente DesignerInnen und sehr gute EntwicklerInnen, weil du da halt dann wirklich dein Handwerk zeigen musst. Also das ist ja nichts anderes als ein gutes Handwerk. Man kann sehr viele Dinge immer noch machen. Man muss halt die Kriterien kennen und wissen, was ich anbieten muss, damit es eben noch nutzbar ist für alle. Also ich kann, wenn ich möchte, kann ich super viele Animationen in meiner Webseite verbauen. Ich muss mich halt dann darum kümmern, dass die zum Beispiel pausierbar oder abschaltbar sind, weil dann ganz klar sein muss, es gibt NutzerInnen, die wollen das nicht, die können das nicht, weil aus vielen unterschiedlichen Gründen, sei es Übelkeit, sei es, weil es ablenkt, kann ja auch sein, dass dann einfach der Fokus nicht da ist, dass es mich daran hindert, mich auf meine Aufgabe zu konzentrieren, vor allem im Bereich kognitive Behinderung, also Lernbehinderung. Gibt's ja auch recht viele, die dann davon abgelenkt werden und das sind einfach Dinge, da muss ich mir klar darüber sein und wenn ich das einsetze, sollte ich mich fragen, warum mache ich das und ob das nicht dann eher dazu führt, dass Leute quasi nicht das auf meiner Webseite machen, was sie machen sollen. Und alles, was ich eigentlich sagen will, ist, solange ich halt mich an die Kriterien halte und dann einen Mechanismus anbiete, um das abzuschalten, ist das ja alles fein. Also ich kann trotzdem fancy sein, wenn ich möchte.
Okay, verstanden. Also man muss es halt einfach dann, wie Peter vorhin sagte, ne, gut umsetzen. Und das sagtest du ja auch gerade, es ist halt ein Handwerk. Ja. Vielleicht nochmal, dennoch wird man dann wahrscheinlich immer in diese Edge Cases laufen und sagen, okay, man muss halt irgendwie die Guidelines nochmal genau lesen. Gibt es bei den Guidelines grundsätzlich irgendwie Interpretationen, wie Dinge ausgelegt werden? Also du hast ja schon angesprochen, es gibt so eine Art Testcases, die man dann am Ende hat, die man lesen kann. Und ich kann mir halt trotzdem vorstellen, dass diese ja nicht absolutistisch formuliert sein können, sondern die müssen ja auch wieder einen gewissen Spielraum haben. Wie geht man damit um?
Also da ist sehr viel Interpretationsspielraum da, generell bei allen Spezifikationen im Bereich der Barrierefreiheit. Ich kann mir vorstellen, dass das in anderen Fachbereichen auch so ist. Wir sind ja jetzt halt verhältnismäßig noch recht jung in der Branche der digitalen Barrierefreiheit. Da gibt es ja wirklich Expertinnen, die machen das seit Jahren. Und wir wissen, dass wir in dem Bereich neuer sind und vor allem nicht allwissend. Und wir gehen da direkt in den Austausch und versuchen einfach durch die Herangehensweise, dass wir viel miteinander reden, dass wir unser Wissen teilen, auch offen dann dafür zu sein, dass jemand kommen kann und sagen kann, hey, das ist aber anders oder ich verstehe das so und so. Und ich glaube, dadurch, dass man halt diesen Austausch zulässt und diese unterschiedlichen Interpretationsspielräume, haben wir eigentlich alle da sehr viel mehr Potenzial auf Wachstum. Und je nachdem, wer halt dann kommt und sagt, hey, pass auf, das Kriterium ist aber so und so zu verstehen, sind wir dann natürlich dann auch sehr bereit, da das Wissen mit aufzunehmen in unsere Inhalte und auch in die Art, wie wir das nach außen kommunizieren. Da ist generell die Community von Leuten, die in der Barrierefreiheit arbeiten, die ist da sehr gebend und die teilen alle auch ihr Wissen sehr intensiv und wenn man bereit ist, das auch anzunehmen, dann kommt man da sehr viel weiter als zum Beispiel so, als ein bisschen aggressiv dann zu reagieren. Also ich weiß nicht, ob ihr da Einblicke habt, teilweise gehen die sich schon sehr stark gegenseitig an. Das ist wahrscheinlich auch eher so, wie man gerade im Internet miteinander unterwegs ist.
Ja, Nerds mit technischen Meinungen, ne?
Ja, genau.
Ja, aber es ist natürlich bei so Spezifikationen auch immer wichtig, dass da ein bisschen, finde ich immer so, gerade im Web so Atemspielraum drin ist, weil es muss alles zu einem gewissen Grad allgemein formuliert sein, weil man ja, wenn man sagt, so die Spezifikation ist fertig, nicht weiß, ob nicht irgendwie der heilige Steve aus dem Grab emporsteigt und ein neues Device irgendwie vorstellt, das auf eine komplett andere Weise bedienbar ist, was es vorher halt nicht gab. Und dann kann man das Dokument in die Tonne treten. Das will man ja auch nicht. Und deswegen muss man da irgendwie so sagen, muss man es ja notwendigerweise ein bisschen abstrakt halten, was ja auch wiederum der Lesbarkeit nicht unbedingt zuträglich ist. Oder teilweise sind Sachen wahrscheinlich auch einfach sehr allgemein formuliert, weil man irgendwie gewisse Konstrukte nicht zu genau benennen will, in Erwartung von irgendwelchen Änderungen, die da kommen. Neue Devices, neue Widgets werden eingeführt, neue Trends poppen hoch. Das, nehme ich an, macht es halt eben auch nicht einfach, dass man sich halt teilweise wirklich fragen muss, okay, mit was habe ich es jetzt hier eigentlich zu tun? Und auf welches Konzept in den Spezifikationen mappt das? Und wie kriegt man es dann irgendwie verarbeitet? So kenne ich das jedenfalls aus den HTML und so. Gerade aus CSS, wo man halt irgendwie früher ja gesagt hat, irgendwie so, es gibt Device-Types. So, es ist irgendwie bekannt, was ein TV-Gerät so für Eigenschaften hat. Das ist ja nun auch lange nicht mehr aktuell und da sind halt so Sachen wie Bildschirmbreite viel passender, aber jetzt kann man halt eben nicht mehr so einfach die Antwort geben, wie baue ich mein Design für ein Tablet, weil, was ist ein Tablet?
Ja, klar. Also da bin ich voll bei dir. Die WCAG ist ja ein lebendes Dokument. Also es wird ja auch immer noch weiterentwickelt. Wir sind jetzt gerade in der WCAG Version 2.2 und aktuell wird auch an der WCAG 3.0 gearbeitet. Wird natürlich weiterentwickelt. Formulierungen werden angepasst, weil man ja auch merkt, dass die Leute das stellenweise falsch verstehen. Da wird schon viel getan. Also auch nebenbei werden die Dokumentationen ganz stark ausgearbeitet. Auch die Inhalte, die quasi dann kommen sollten, eigentlich bevor man sich überhaupt mit der WCAG beschäftigt, nämlich was gibt es überhaupt für Behinderungen, weil die Grundsätze zu verstehen macht total Sinn, bevor ich mich überhaupt damit beschäftige, wie kann ich denn Barrieren von meinen Webseiten entfernen und da so ein grundsätzliches Verständnis dafür zu haben, was eigentlich wichtig ist, wenn ich mich mit digitaler Barrierefreiheit beschäftige, ist natürlich nicht verkehrt. Und ja, auch wie du sagst, finde ich auch einen ganz spannenden Punkt, dass gerade in der technischen Entwicklung, wenn es so viele unterschiedliche Geräte gibt, so viele unterschiedliche Bildschirmauflösungen, browserassistiven Technologien, da ist natürlich auch nochmal eine ganz spannende Herausforderung zu gucken, wie schaffen wir das eigentlich, dass auch alles barrierefrei auf unterschiedlichen Geräten funktioniert. Gehört ja dann zum Testen auf Barrierefreiheit auch dazu, dass ich da versuche, möglichst viele unterschiedliche Bildschirmauflösungen zum Beispiel abzudecken, wobei es im Testprozess selber tatsächlich ganz fest definiert ist, was für Bildschirmgrößen ich teste, damit es eine gewisse Vergleichbarkeit auch gibt.
Ja, Vergleichbarkeit, ich finde es auch sehr schön. Ich habe, wie gesagt, ich scroll gerade durch das Dokument so durch und lese das so, während ich mit einem Ohr zuhöre hier. Die Spezifikation von Conformance Claims ist ja auch sehr süß. Das definiert ist, wie man denn sagen kann, ich genüge den Anforderungen zu dem und dem Grad. Dass das wiederum auch festgelegt ist, finde ich ja auch sehr schön.
Ach so, dass du selber sagen kannst, du bist barrierefrei nach A, Doppel A oder Dreifach A.
Genau, und was man da, wie das halt aussehen muss und was man dafür sozusagen erfüllen sollte, damit tatsächlich diese Aussage ernstzunehmend ist und ihrerseits den Spezifikationen genügt, ist natürlich auch schön so die offizielle Version von dem XHTML-konform Sticker von früher, der kleine Banner.
Den kenne ich gar nicht.
Ja, ist auch besser so, weil man muss die Webseite nicht mit Bannern vollkleistern, dass man jetzt auch Netscape-kompatibel ist. Das haben wir zum Glück hinter uns gelassen.
Ich wollte sagen, du droppst gerade Netscape. Ich glaube, so alt ist das halt oder so lang ist das halt her, ne? Dass dass man das um die Nullerjahre irgendwann mal dann auf seinen Webseiten drauf hatte, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, aber das war ja tatsächlich wirklich nur so Usus in der Community. Und das ist ja auch sehr schön zu sehen, dass sowas adaptiert wird. Und dass man halt irgendwie diese Aussage irgendwie, ich genüge diesen und jenen Anforderungen, tatsächlich auch irgendwie in einen Rahmen gießt, dass der dann halt auch ernstzunehmend ist, wenn der halt auf ernstzunehmende Weise formuliert ist. Finde ich sehr schön.
Also ich weiß, dass wir bei Join eine Website haben, auf der wir auf jeden Fall einmal staten, was wir eigentlich so können im Bereich Accessibility. Also wo so draufsteht, hier, wenn du ein Programm von uns schauen möchtest, ich nehme jetzt mal ProSieben oder so, dann hast du die Möglichkeit für bestimmte Sendungen auch noch Untertitel für, also diese audiospeziellen Untertitel zu erhalten oder zusätzlich gesprochenes Wort. Ich kenne leider die Fachbegriffe jetzt dafür nicht, aber das beschreiben wir da auf jeden Fall einmal und im Endeffekt schreibt man da ja dann im Endeffekt drauf, wie gut konform man eigentlich zu der Guideline ist, was jetzt Web und auch die einzelnen anderen Plattformen, wie jetzt, sagen wir mal, die mobilen Plattformen oder vor allem halt auch die Smart TVs anbelangt ist. Das finde ich also im Endeffekt ja das Gleiche, den Sticker nur in groß und vielleicht halt nicht als diesen Banner auf der Website, sondern einmal als ausgeschriebenes Wort irgendwie.
Du meinst quasi die Erklärung zur Barrierefreiheit, oder? Wo dann drin steht auch, wo man noch genau Barrieren hat, was nicht funktioniert, das wird ja da auch ganz gern gelistet.
Was jetzt so im Einzelnen noch da drauf steht, musste ich jetzt parallel mal nachgucken, ob wir da auch auflisten, wo wir nicht so gut sind. Aber definitiv haben wir aufgelistet, wo Benutzerinnen und Benutzer halt die Themen finden oder wie sie bestimmte Funktionen aktivieren können etc. Wobei wir da auch im Hintergrund natürlich kontinuierlich dran arbeiten, das zu verbessern, gerade jetzt auch mit Hinblick auf Ende Juni dann, wenn der European Accessibility Act, heißt er, glaube ich, in Kraft tritt. Jetzt frage ich mich, wie das eigentlich so ist, wenn man jetzt noch kein Audit von jemandem wie jetzt beispielsweise dir oder deiner Firma hat machen lassen, Nina. Wie geht man denn eigentlich so ran? Man möchte jetzt einmal wissen, auf welchem Level performt eigentlich meine Webseite gerade? Steige ich dann einfach in die WCAG Spezifikationen ein, lese die von oben nach unten oder wie nähere ich mich dem am besten an?
Ich würde nicht sagen, dass die WCAG ein Einsteigerdokument ist. Ich glaube, dafür ist sie zu komplex. Was ich Leuten raten würde, die jetzt neu mit dem Thema anfangen und die erstmal einen Eindruck haben wollen, okay, wo stehe ich eigentlich mit meiner Webseite, denen würde ich raten, erstmal automatisierte Tests laufen zu lassen. Da gibt's ja recht viele Plugins, die ich nutzen kann, zum Beispiel xDevTools, das ist ein Plugin für die Entwicklerkonsole, das kann sich jeder installieren und dort kann man erstmal so einen automatisches Audit von der Seite starten. Automatisierte Tests finden ungefähr 30-40% aller Fehler, die in Bezug auf Barrierefreiheit auftreten können. Also nicht wirklich viele. Man muss manuell testen, wenn man wirklich auf Konformität mit dem Standard gehen will. Aber für den ersten Eindruck ist das eine super Sache und dann kann ich ja sehen, wo ich stehe. So Schnelltests, die wir auch gerne machen, ist wirklich auf die Webseite gehen, dann die Tab-Taste drücken und prüfen, ob immer ein Fokuszustand sichtbar ist. Sowas auch ein kleiner Test. Überschriften teste ich auch ganz gerne. Also prüfen, ob Überschriften logisch sinnvoll sind, ob die nicht nur gewählt worden sind, weil das Styling uns ganz gut in den Kram passt. Das sind so klassische Dinge, die man immer wieder auf Webseiten findet und solche Quick-Tests könnte man eben machen. Der Vorteil an den automatisierten Tests ist natürlich, dass ich gezielte Verstöße angezeigt bekomme, anhand derer ich dann anfangen kann, mich in die WCAG einzuarbeiten. Und so, finde ich, hat man einen ganz guten Einstieg. Und dann ist halt die Frage, wie will ich mich dann selber schulen? Habe ich die Zeit, mich da wirklich selber einzuarbeiten? Da gibt es sehr gute Dokumentation, die ist halt sehr breit gestreut. Oder aber ich lasse mich halt gezielt schulen und gebe es mir dann komprimiert. Und das wäre dann die andere Möglichkeit. Das ist halt sehr viel, finde ich, was dazu kommt jetzt. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte eigentlich einen Vollzeitjob, an dem ich neue Features entwickeln soll, ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand, der jetzt dazu kommt, wenn wir alles auch noch barrierefrei machen sollen beziehungsweise lernen soll, was bedeutet barrierefreie Entwicklung überhaupt. Das ist natürlich etwas, das nebenbei gestemmt werden muss und stelle ich mir tatsächlich jetzt in der produktiven Umsetzung gar nicht so leicht vor.
Aber ist das Feature denn gebaut, wenn man es nicht benutzen kann? Mal ehrlich?
Ja, das ist ein super Punkt, Peter, den du da gerade an, weil diese Diskussion haben wir bei uns auch jetzt intern geführt, ne? Und eigentlich muss ja, und ich glaube, wir haben es in einer der vorherigen Sendungen zum Thema, eigentlich muss man doch diese Denke haben, wir machen Performance-Tests für unsere Webseiten, die wir irgendwie live stellen, wir gucken, dass wir irgendwie das auf Mobile benutzen können und. Da muss es doch auch möglich sein, dass wir halt genauso einfach auch einen Test machen, ist das in den Accessibility-Guidelines, also erfüllt das alle Fragestellungen der Accessibility. Und es ist einfach ein weiterer Punkt, den wir beachten müssen, in Anführungsstrichen in unserer Definition of Done von irgendeinem Feature, was wir bauen. So zumindest jetzt mal meine Sicht der Dinge, Nina. Wie siehst du das?
Das ist auf jeden Fall die sehr vorbildliche Herangehensweise. So wäre es optimal. So wäre es auch wünschenswert für die Prozesse, weil solange das nicht so weit ist, wird ein Produkt am Ende auch nicht barrierefrei sein. Also es muss wirklich in die Tickets rein, es muss festgehalten werden, was muss denn geprüft werden. Dafür muss ich aber im Team schon mal entscheiden können, okay, was muss denn mein neues Feature überhaupt einhalten, um barrierefrei zu sein? Und dann musst du eigentlich schon im Product Management oder beim Product Ownership oder wo auch immer man das jetzt, je nachdem, in was für einer Struktur man zusammenarbeitet, müsste man sich eigentlich schon ganz am Anfang am Prozess hinsetzen, sich zu überlegen, okay, wie schaut denn dieses Feature überhaupt aus, wenn es barrierefrei ist? Und dann kannst du ja erst diese Anforderungen festhalten.
Ja, aber sind nicht die meisten Dinge, die man so Features nennt im Webfrontend, eher trivialer Art, wo dann da der Test daraus bestünde, man drückt halt mal auf Tab? Weil wenn ich eine Webseite aufmache, das meiste irgendwie Listen von Zeug und Tabellen und Kram. Und okay, ja, es gibt auch die Videoplayer und die animierten Akkordeons und so, aber das ist ja nicht die Mehrzahl. Also ich finde, du bist jetzt gerade ein bisschen zu nett. Ich finde, wir sollten von den Entwicklern dann doch schon mal verlangen, hin und wieder mal auf die Tab-Taste zu drücken und zu gucken, ob man das dann noch lesen kann, was dann gehighlightet ist.
Das wäre total super. Ich glaube, es muss einfach nur in die Denke rein. Und dadurch, also da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Wir sind einfach keine inklusive Gesellschaft. Deswegen haben wir auch keine barrierefreie Software, weil einfach keiner das auf dem Schirm hat, dass das ein Problem darstellt. Ich finde das richtig gut, das in die Prozesse aufzugreifen. Ich glaube, das Problem ist eher, dass man das alles erstmal lernen muss. Also jetzt zum Beispiel Navigationsmenü. Stellen wir uns vor, wir haben unser Navigationsmenü und dann gibt es ein Untermenü zu meinem Navigationsmenü. Wenn das offen ist, muss es die Möglichkeit geben, das mit Tastatur zu schließen. Zum Beispiel typischerweise Escape. Muss nicht die Escape-Taste sein, aber es braucht halt einen Mechanismus. Und dieses Wissen, dass ich das machen muss, das muss eben da sein. Und die Frage ist halt, woher kommt es? Wie kommst du drauf, dass du das machen musst? Und da brauchst du entweder jemanden, der schon länger in dem Bereich arbeitet, damit er es dir sagen kann, weil von alleine glaube ich, ist das schwierig. Und da muss man eben sich überlegen, okay, wie geht man das an? Da gibt es tolle Dokumente, zum Beispiel die Handreichung von der BFIT Bund, die würde ich gerne noch nachreichen. Da ist zum Beispiel fest definiert, okay, was für Kriterien musst du zum Beispiel im Menü erfüllen? Wenn du ein Untermenü programmierst, was für Anforderungen gelten da? Und ich glaube, genau durch solche Prozesshilfen können wir es dann eben doch schaffen, barrierefreie Komponenten zu realisieren. Plus kommt dann noch dazu, dass die meisten einfach nicht gelernt haben, sauber semantisch HTML zu programmieren. Und das ist, glaube ich, so das größte Problem eigentlich, dass, und ich kenne es auch von mir, wenn ich ehrlich bin, vom Studium, es hat nie eine Rolle gespielt. Wenn du keine Behinderung hast, dann kannst du alles mit Diffs und Spans und On-Click-Elementen so hinfriemeln, dass es für dich als Person ohne Behinderung kein Problem darstellt. Dass irgendwer anderes dann deine Sachen nicht mehr benutzen kann, das bekommst du ja so erstmal gar nicht mit. Und ich glaube, genau das ist das Problem, dass da einfach kein Bewusstsein dafür ist, was für Auswirkungen das hat, wenn man nicht sauber semantisches HTML verwendet. Und da müssten wir eigentlich hin, es muss in die Ausbildungen rein, es muss in Studiengänge rein, es muss einfach mehr Bewusstsein dafür geschaffen werden, wie diese Inhalte bei anderen ankommen und vor allem auch, wie andere Menschen einfach unsere Webseiten benutzen.
Ja, oder man könnte irgendwie einen von den zahlreichen alten Männern in seinem Team vielleicht mal durch jemanden ersetzen, der eine andere Perspektive hat.
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Da ist ja Barrierefreiheit oder digitale Barrierefreiheit generell eine ganz tolle Chance, irgendwie zu gucken, ob man seine Teams nicht doch diverser aufstellen kann. Aber ich glaube, auch das ist leichter gesagt als getan. Ich kenne das von vielen KundInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie dann auch sagen, sie hatten jemanden bei sich im Team, jetzt zum Beispiel mit Behinderung, und die Integration war aber total schwierig, weil sie halt auch gemerkt haben, keines von ihren internen Systemen ist barrierefrei. Die Person kann nicht arbeiten mit der Software und auch selbst der Versuch, das irgendwie gut aufzustellen, das ist halt nicht leicht. Und ich habe das Gefühl, das ist auch so viel mit Scham verbunden, dass man darüber auch gar nicht so gerne sprechen möchte, weil es halt so ein schweres Unterfangen ist. Man fühlt sich auch irgendwie so blöd dabei, weil es einfach nicht gut funktioniert. Und ich glaube, da muss man noch so ein bisschen durchbrechen, um das gut machen zu können. Also auch gerade zum Beispiel bei den öffentlichen Einrichtungen, die müssen ja eigentlich schon seit 2021 komplett barrierefrei sein. Also jede Kommune, jede Schule, jede Universität. Und die sind ja noch weit davon entfernt. Selbst wenn es dann um die Menschen geht, die dann quasi in den Institutionen arbeiten, das funktioniert ja auch alles noch nicht besonders gut. Also das ist ein wahnsinniger Prozess, der da angestoßen worden ist. Und es wäre total schön, wenn das schneller gehen würde. Aber ich, also mir fällt keine gute Möglichkeit ein, das besser zu machen.
Naja, man könnte ja zum Beispiel eine europäische Gesetzgebung auf den Weg bringen, die dann die ganzen Verantwortlichen ordentlich an die Kandare nimmt, auf dass sie dann erzittern und Besserung geloben mögen.
Das ist eine Möglichkeit, aber auch selbst wenn man sich jetzt die Gesetzgebung anschaut, wir haben ja auch da, also das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz jetzt speziell, das betrifft ja nicht nur Websites, und auch da gibt es aber jetzt zum Beispiel Übergangsfristen für andere Themen, wie zum Beispiel Geldautomaten oder Fahrkartenautomaten. Das dauert ja noch eine ganze Weile, bis die wirklich barrierefrei sein müssen, wenn die jetzt aufgestellt werden, bevor die Deadline in Kraft tritt, also bevor dem Stichtag im Juni. Und das sind halt alles Dinge. Klar wird da etwas dafür gemacht, aber man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass alles so Tropfen aus dem heißen Stein sind, weil es trotzdem noch so lange dauert wird, bis dann wirklich der Gesetzgeber kommen kann und sagen kann, ja, aber du hast da, hältst dich nicht dran, du verstößt dagegen geltendes Gesetz. Und das macht es irgendwie auf der anderen Seite auch so frustrierend, auch wenn man sich das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz im Detail anschaut, da sind so viele Schlupflöcher drin, dass man auch da das Gefühl hat, das ist nicht wirklich zu Ende gedacht. Also jetzt generell das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das ist ja im Kern ein Verbraucherschutzgesetz, betrifft aber nur die Verkaufsstrecke im Endeffekt. Also alles, was nach dem Verkauf passiert, muss eigentlich nicht barrierefrei sein. Und das ist halt schon ein Witz, dass ich theoretisch, könntet ihr bei mir verkaufen, aber die Rechnung, die ich euch dann irgendwann zukommen lasse, die muss nicht barrierefrei sein. Und das ist schwierig. Das ist auch schwierig, Leuten zu vermitteln, die dann voll mit dem Herzen dabei sind, ihre Inhalte barrierefrei machen wollen, aber dann kommt vom Management, ja, muss aber nicht barrierefrei sein, und dann machst du es halt auch nicht. Also das ist so ein ganz komischer Zustand, und ich glaube, dass das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz eine große Chance ist, da auf jeden Fall viel zu bewegen. Aber es muss schon mehr noch passieren, um Inhalte wirklich barrierefrei am Ende hinzukriegen, weil wir merken das ja auch in unseren Projekten, dass am Ende, was runterfällt, sind immer diese Themen. Da wird halt jetzt das Minimum gemacht. Wir kriegen schon auch Anfragen, wo dann kommt, ja, was ist denn das Minimum, was wir machen müssen, und kann man da nicht irgendwie ein bisschen rumtricksen? Also es ist nicht so, als würden die Leute das nicht versuchen.
Ja, also weil ich habe halt immer, ich linse halt so zum Gesetzgeber hin, weil das ja in Sachen Datenschutz mir einigermaßen funktioniert zu haben scheint. Dass so die Datenschutzgrundverordnung wirklich so für gewisse Ausschnitte der Wirtschaft ja wirklich so die Bête Noire sind, und da alle im Prinzip in einer Tour drüber schimpfen, dass sie sich halt eben daran anpassen müssen. Das sehe ich jetzt mit der Barrierefreiheitsgesetzgebung, die da jetzt so frisch kommt, nicht in dem gleichen Maße, dass die denen ich es wünschen würde, dass sie sich aufregen, sich tatsächlich aufregen? Hat das alles zu wenig Zähne und zu viele Schlupflöcher?
Ich glaube, viele wissen noch immer nicht, dass sie das machen müssen, weil es halt einfach nicht so eine Präsenz hat, das Thema. Ich glaube, das kommt dann, wie bei der DSGVO, wenn es dann soweit ist, dann wird allen auffallen, ach, wir müssen ja barrierefrei sein. Bin sehr gespannt darauf, wie tatsächlich dann die Prüfungen ablaufen werden und wie sehr die Marktüberwachungsbehörde da dann dahinter ist, das auch zu ahnden. Das sind ja noch recht viele Fragen offen, wie das dann ganz konkret ausschauen wird. Das bleibt ja immer noch sehr spannend.
Hast du einen Einblick darin, wie das in anderen Ländern so gehandhabt wird? Ich habe halt so den Eindruck, was so Barrierefreiheit qua Gesetzeskraft angeht, sind sie in den USA zum Beispiel weiter?
Also dadurch, dass die Gesetzgebung dort ja auch einfach älter ist in dem Bereich, gibt es dort natürlich auch schon mehrere Fälle, die man beurteilen kann. Ich glaube, daher kommt es ein bisschen. Mhm. Man wird einfach abwarten müssen, was bei uns passiert. An sich kann ja die Marktüberwachungsbehörde, die kann ja bis zu 100.000 Euro Strafe quasi verteilen und aber auch Produkte vom Markt nehmen, wenn sie es ganz ernst meinen. Also es ist schon auch eine sehr geschäftsschädigende Sache. Also ich würde niemandem raten, das zu ignorieren. Ich finde es auch gut, dass es mit so einer Ernsthaftigkeit getrieben wird. Aber die Frage ist halt immer noch, wann ist der Grad erreicht, dass dann die Marktüberwachungsbehörde sagt, hey, so und nicht weiter und du bist jetzt vom Markt, weil du hast dich nicht dran gehalten. Das ist halt schon eine sehr starke Maßnahme, aber mit Recht wahrscheinlich auch.
Ja, und ich glaube, man muss halt genau dieses Beispiel hier unseres bekannten Cookie-Layers mal nehmen, DSGVO im Endeffekt, die Entwicklung auch. Ne? Am Anfang hieß es, okay, du musst irgendwie informieren, dass du irgendwelche Cookies nutzt. Dann hatten alle Webseiten irgendwie, wir nutzen Cookies. Ja, okay. Und das war das Einzige, was man machen konnte. Da musste man ein Opt-out haben, da musste der Opt-out präsent sein. Da musstest du eine Anpassungsfähigkeit einbauen. Da musstest du aufklären über die einzelnen Cookies beziehungsweise Vendoren, die du bei dir mit verwendest. Und schließlich kommt dann irgendwie noch die Ablehnen, der Ablehnen-Button, der genauso groß und genauso präsent sein muss wie alle anderen auch. Ne? Und das ist ja auch ein Prozess gewesen. Und ich glaube, wir sind halt jetzt auch auf diesem Weg, diesen Prozess zu beschreiten für Accessibility. Wir müssen erstmal starten. Nina, wie du sagst, die Leute wissen noch gar nicht, die Website-Betreiber wissen noch gar nicht, dass da demnächst in weniger als einem halben Jahr eigentlich eine Guideline auf sie zukommt, die sie bis dahin gefälligst alle umgesetzt haben. Und bis dann halt die ersten Abmahnungen reinkommen und die Leute darauf reagieren und sagen, ja, okay, die fünfte Abmahnung zahle ich jetzt nicht mehr, sondern da möchte ich jetzt wirklich dann auch mal etwas umgesetzt wissen von meinem Team und ich bin bereit, das zu machen. Ich glaube, das kann halt gerade bei Webseiten, die jetzt nicht so prominent dastehen irgendwie oder die halt nicht unter einer ständigen Überwachung von allen möglichen Verbänden auch sind, sozusagen dann auch nochmal in den Fokus rücken und somit kommt man der ganzen Sache dann auch näher. Ich meine, ich nehme jetzt mal meine persönliche Website. Ich bin jetzt noch nicht dabei gewesen, irgendwie mal mit einem Accessibility-Tool darüber zu gehen und zu gucken, wie erfülle ich das denn alles, ne? Und ich glaube, das wird halt dann eher so sein, wenn man halt das Wissen für sich selbst vielleicht auch aufgebaut hat oder wenn man halt auch mehr dazu in Anführungsstrichen gezwungen wird oder die Strafen, die da sein können, und das war ja nun mal bei DSGVO dann so, dass die halt so hart sind, dass man nicht mehr bereit ist, dieses Risiko in Kauf zu nehmen.
Ja, vor allem, wenn man die auch relativ einfach eigentlich vermeiden kann. Also sobald man ja einen relativ soliden Zustand an Barrierefreiheit in der Website etabliert hat, ist es auch gar nicht so tragisch, den aufrechtzuerhalten. Ich glaube, es ist jetzt die initiale Hürde, die ist halt recht groß, weil es so wie Neues ist. Aber an sich ist es nicht schwer, konform zu sein. Man muss sich halt wirklich mit den Inhalten beschäftigen. Und jetzt ganz realistisch betrachtet ist eine digitale Barriere ist ja eigentlich nichts anderes als ein Bug, der sich halt nur für eine spezielle Nutzergruppe offenbart. Und ähnlich wie der DSGVO, wo wir halt einfach, wir müssen DSGVO-konform sein und wenn wir Pech haben, dann kommt irgendwer und prüft uns und der findet einen Verstoß, dann haben wir halt Pech gehabt. Genauso ist es mit der Barrierefreiheit halt auch. Also wir haben jetzt digital barrierefrei zu sein. Und jetzt gibt's endlich auch vom Gesetzgeber diese strikte Anforderung, dass keiner mehr drum rumkommen kann. Und wenn dann jemand kommt und deine Webseite prüft und du hast Pech und der findet einen Bug, dann musst du ihn halt beheben. Ich glaube, viel gehört einfach auch dazu, ein bisschen umzudenken und zu verstehen, dass man auch Probleme beheben muss, die für einen selber kein Problem sind. Und da, glaube ich, scheitert es auch ein bisschen dran, dass die Empathie ist nicht wirklich dafür da, zu verstehen, was für Auswirkungen eine digitale Barriere eigentlich haben kann und wie ätzend die Benutzung von Webseiten heutzutage noch sein kann. Also da lohnt sich auch total, sich einfach mal auf YouTube hinzusetzen und ein paar Videos anzuschauen, wie assistive Technologien benutzt werden und wie das eigentlich ausschaut, wenn jemand zum Beispiel mit einem Screenreader auf eine Webseite geht, vielleicht das auch einfach selber mal auszuprobieren. Also jedes Betriebssystem, alle gängigen modernen Betriebssysteme kommen eigentlich mit einer gewissen Suite an assistiven Technologien, steht jedem offen, das einfach mal auszuprobieren und dann einfach eigene Erfahrungen auch zu machen. Und gerade in der Entwicklung ist es eigentlich so ein absolutes eine absolute Grundvoraussetzung, dass man das einfach mal macht und sich das anschaut, weil nur dann kann ich verstehen, warum ich gewisse Dinge machen muss. Zum Beispiel sinnvolle Linkbenamungen, finde ich. Es gibt in der WCAG ein Kriterium, ich meine, es ist ein A-Kriterium, das sagt, dass der Zweck eines Links spätestens aus dem Kontext hervorgehen muss. Das heißt, wenn du nur den Linknamen an sich siehst, dass aus unmittelbarem Kontext hervorgehen muss, wo der Link hinführt. Wenn du dir vorstellst, du bist im Online-Shop und du hast 20 Mal den Link in den Einkaufswagen legen oder jetzt kaufen, dann ist es nicht hilfreich. Weil wenn du nur den Linknamen hast, um zu verstehen, wohin dich der Link führt, dann weißt du, okay, was kann ich jetzt kaufen, was kann ich hier mehr lesen? Das ist einfach nicht besonders gut. Und dann gibt's ein Dreifach-A-Kriterium, das zum Beispiel sagt, dass der Link-Kontext oder der Link-Zweck aus dem Linknamen hervorgehen muss. Das ist schon sehr viel schöner, weil dann der Link alleine offenbart, wohin er dich führt. Und das sind dann so Feinheiten, warum das so wichtig ist, dass deine Links sprechend sind. Das hat man nur wirklich verstanden, wenn man einmal sieht, wie man sonst arbeiten muss, wenn das nicht der Fall ist. Und dafür muss man aber einfach einmal das gesehen haben können, das musste jemand zeigen und dann kommt das ganz von alleine. Und ich glaube, wenn wir da einfach im Frontend generell mit den Fokus drauf legen, dann kann es eine gute Sache werden. Ich glaube, generell in der Entwicklung sind wir schon sehr interessiert dran, gute Produkte zu erstellen. Wir sind ja auch oft ganz stolz auf die Webseiten, die wir bauen. Und ich glaube, wenn die meisten wirklich einmal sehen würden, wie furchtbar das alles ist, würden die Leute ganz anders entwickeln. Da fehlt es halt einfach am Wissen. Ging mir ja nicht anders.
Ja, same. Geht mir jeden Tag so gefühlt, wenn ich mich auf Webseiten bewege. Und ich habe ja, alle Möglichkeiten zum Glück, das wahrzunehmen, was da passiert. Du hast vorhin eine Sache, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, angesprochen. Es gibt auch noch so, ich sag mal, Beipackzettel zur WCAG, also andere Erklärungen. Du hast irgendwas vom Bund angesprochen. Kannst du darauf nochmal ein bisschen eingehen, was die WCAG-Erklärungen angeht sozusagen? Mhm.
Sehr gerne. Also grundsätzlich vielleicht nochmal zu den Erfolgskriterien. Wenn wir die WCAG aufmachen würden und wir würden die ganzen Erfolgskriterien sehen, das sind immer die, wenn wir uns auch Links zu den zu dem Dokument quasi an sich diese Navigation anschauen, das sind immer die Erfolgskriterien, sind die mit den drei Ziffern. Und zu jedem Erfolgskriterium, wenn wir da auf eins klicken, finden wir so Understanding Documents und eine Liste an How to Meet Dokumenten. Das Understanding Document, das ist das Dokument, wo wir dann quasi mehr drüber finden. Also warum machen wir das Ganze? Wem helfen wir mit der Erfüllung des Erfolgskriteriums? Und so eine ganze Menge an Hintergrundwissen. Zum Beispiel, wenn wir bei dem Farbkontrast wären, da ist dann mit Sicherheit ein Artikel verlinkt, der erklärt, wie der Algorithmus funktioniert für die Kontrastmessung. Sowas würden wir da finden. Also wirklich Detailwissen. Dann gibt es neben dem Understanding-Dokument auch noch die How-to-Meet-Dokumente und die sind vor allem für die Entwicklung wahnsinnig spannend, weil mir hier konkrete Anleitungen an die Hand gegeben werden, wie ich das Erfolgskriterium zufriedenstellen kann. Und wenn man sich da einfach ein Erfolgskriterium raussucht und auf dieses How-to-Meet-Dokument quasi klickt, dann wird man da unterschiedliche Auflistungen finden. Es kommen immer Sufficient Techniques, Advisory Techniques und sogenannte Failures mit. Die Sufficient Techniques, das sind quasi die Dinge, die ich machen kann, die sind ausreichend, um das Kriterium zu erfüllen. Also mehr muss man eigentlich gar nicht liefern. In den meisten Fällen gibt's da auch sehr einfache Lösungen und das reicht dann schon. Und dann gibt es noch die Advisory Techniques, die sind die Herangehensweisen, die ich vorziehen sollte. Wenn ich kann, ist es immer besser, die zu machen. Einfach, weil die auch ein bisschen vorausschauender sind, oft auch Probleme lösen für Barrieren, die gar nicht so explizit von dem Kriterium angegangen werden. Es sind also sehr, sehr viel weit vorausschauender. Und dann gibt's noch die Failures. Und das sind so die Dinge, wenn wir eins davon erfüllen, dann fallen wir auf jeden Fall durch. Also die Failures, die sollte man kennen und man soll sie echt vermeiden, weil sonst bekommt man nur eine ganze Menge an Probleme. Und was ich auch ganz spannend fand, das hatte mir eine Bekannte mal gesagt, das fand ich sehr klug, dass wenn wir eine Annahme haben und die steht so nicht in den Failures drin, dass man das und das nicht machen darf, dann gibt es eine Ausnahme, für die dieses nicht gilt. Und einfach auch mal so umzudenken, dass wenn ich erwarte, dass etwas auf jeden Fall zu einem Fail führt und es ist so nicht gelistet, dass es nicht wahr sein kann. Fand ich auch sehr interessant, genau. Das ist das eine, das ist das, was uns die BCAG auf jeden Fall unmittelbar mit zur Verfügung stellt. Ganz wichtig ist hier aber dann, die Techniken und die Erfolgskriterien auseinanderzuhalten. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Erfüllen muss ich das Erfolgskriterium. Die Technik ist nur dann eine Möglichkeit, wie ich das machen kann. Und es kann auch passieren, dass es Herangehensweisen gibt, die jetzt halt hier nicht gelistet werden in den Techniken, die aber trotzdem dazu führen, dass ich das Erfolgskriterium erfülle. Also ne, die Listen, die erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist das eine. Hier sind wir aber vor allem im englischsprachigen Raum unterwegs und das kann teilweise einfach ein bisschen komplizierter sein, vor allem wenn man jetzt selber kein Native Speaker ist. Ein Dokument, das ich sehr toll finde, ist die Handreichung vom BFIT-Bund. Das ist die Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik. Und was die wirklich toll gemacht haben, ist, sie haben so gängige Komponenten rausgegriffen, wie zum Beispiel ein Menü oder Links oder andere komplexe Komponenten eher, wie zum Beispiel so ein Untermenü. Und die haben festgehalten, was diese Komponente im Kern erfüllen muss. Und die haben quasi diese ganzen Anforderungen, die es gibt, und es sind ja einige, so aufgeschlüsselt, dass man hingehen kann und wirklich einen Haken an den unterschiedlichen Einträgen machen kann. Zum Beispiel, wenn wir beim Link sind, dass ein Link gewisse Kontrastanforderungen hat. Und dann gibt's immer die Eigenschaft, dann gibt's eine Beschreibung dazu. Zum Beispiel, wenn der Link eine Textbeschriftung besitzt, muss diese zum Hintergrund ein Kontrastverhältnis von mindestens 4,5:1 aufweisen. Dann gibt's eine Klassifizierung dazu, also muss, kann, soll. Ne? Was muss ich machen, was soll ich machen, was kann ich machen? Und dann auch eine Referenz auf den Standard, also wer fordert das eigentlich konkret? Und das finde ich total praktisch, weil man hier wirklich sehr nachvollziehbar präsentiert hat, was muss ich eigentlich überhaupt machen und was für eine Regel ist es, die da referenziert wird. Weil wenn ich das so präsent habe, dann kann ich es natürlich auch toll testen, kann es in meine Akzeptanzkriterien aufnehmen und kann dann wirklich am Ende dastehen mit einem guten Gefühl und weiß, jetzt habe ich es fertig gemacht. Und genau solche Anleitungen brauchen wir sehr viel mehr, weil die, finde ich, so wirklich das konkrete Handwerk oder die konkreten Regeln einem an die Hand geben, sodass man dann eben auch seine Arbeit gut machen kann. Weil dann muss ich es mir auch nicht selber zusammensuchen, weil die Arbeit, die ist schon für mich getan. Also jetzt mit der Handreichung muss ich es quasi nur runterprogrammieren und das macht mir natürlich die Arbeit sehr viel einfacher.
Hm. Ich finde ja auch diese Failures sehr schön. Da hat man ja wirklich eine eigene Adresse und einen Fehlercode quasi für einen so einen Griff ins Klo, den man da leisten kann. Also da braucht man ja gar keinen Bug-Report mehr zu schreiben. Da kann man ja einfach sagen, wenn man feststellt, das funktioniert nicht, so, oder Pull-Request kannst du dir in die Haare schmieren, weil du hast hier, keine Ahnung, F85 vorliegen. Schmeißt den Link rein, steht drin, was du machen musst, steht drin, was das Problem ist. Und das ist ja extrem komfortabel tatsächlich. Ja. Wenn man das nicht jedes Mal von vorne erklären muss, sondern einfach sagen kann, hier, hast du den Link, haben andere schon designt, Das ist sehr schön, das gefällt mir. Da kann man so manchen Pull-Request mit abwatschen.
Ja, finde ich auch. Das ist auch vor allem toll, wenn man halt von den Fehlern von anderen lernen kann dadurch. Also es ist eine ganz, ganz tolle Sammlung. Das Schöne generell an dieser Quick Reference, also wo jetzt halt auch die Techniques gelistet sind, ist, dass man die vorfiltern kann für spezielle Technologien. Ich kann sie nach den Leveln filtern, also A, Doppel-A und Dreifach-A, kann abwählen, was ich jetzt zum Beispiel nicht erfüllen will. Ich kann nach Rollen filtern, also Entwicklung, Design, Content. Die müssen ja alle mitmachen, damit am Ende was Barrierefreies entstehen kann. Und da finde ich, haben sie auch, also ist ja auch wieder die W3C, eine tolle Sammlung mitgeliefert, die man produktiv sehr gut einsetzen kann, um am Ende wirklich etwas Barrierefreies zu erschaffen.
Hm. Ich hätte noch einen Fragenbereich und das ist so der automatische Check. Wo du ja vorhin schon angeschnitten hast und sagtest, das führt halt nur so und so weit. Ich habe vorhin mal so testweise den ich hier da habe, einfach das Lighthouse, das in Chrome eingebaut ist, auf eins meiner Werke drauf losgelassen, wo ich genau weiß, das und das und das macht's nicht richtig. Und ich habe 100% bekommen. Also ich meine, mir ist klar, warum das so ist. Weil das sind ja Anforderungen, die lassen sich automatisch nicht generalisiert alle so checken. Aber was macht man denn dann mit diesen Tools? Also ich finde das ein bisschen schwierig, wenn ich was habe, von dem ich weiß, dass es nicht eine definitive Aussage tätigen kann und das gibt mir 100 Punkte. Das ist doch blöd. Wie könnte mir so ein Tool besser sagen, was eigentlich los ist? Weißt du, was ich meine?
Ich weiß total, was du meinst, und ich finde es auch vor allem sehr leicht missverständlich, und genau das ist das Problem. Also wenn ich einem Kunden oder einer Kundin von mir dieses Ergebnis hinlege, dann weiß ich kann sie damit glücklich machen. Wenn die eine grüne 100 sieht, ist toll. Das Problem ist aber, dass es am Ziel vorbeigeht einfach. Also die Kombination macht's halt. Also ich finde es gut für so ein erstes Assessment, um sich einzuarbeiten und zu gucken, okay, wo stehe ich? Also Webseiten, wo Barrierefreiheit noch kein Thema waren, die explodieren dir unter den Händen weg normalerweise. Also da bist du locker bei 50 bis 100 Fehlern pro Seite. Also da gibt es einige. Sei es irgendwie Kontrast, explodiert dann natürlich. Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Die Frage ist halt, wie kann man das in den manuellen Testprozess so einsetzen, dass es für dich nutzbar wird? Weil dadurch, dass du ja die Kriterien zum großen Teil nicht zur Gänze automatisiert testen kannst, musst du dir halt überlegen, wie machst du das nutzbar? Und wenn du jetzt sowieso dein Audit machst, dann einfach die Funde zu nehmen, die dir automatisiert erkannt werden und deinen Test damit anzureichern, das ist schon hilfreich. In den meisten Fällen musst du es auf jeden Fall nochmal gegenprüfen, weil es auch passieren kann, dass der Fehler nicht wirklich ein Fehler ist. Das passiert leider auch. Aber es ist ja trotzdem eine Art Hilfestellung. Ich glaube, man muss es halt auf jeden Fall zu nehmen wissen. Also es ist nichts wirklich Verlässliches, und nur weil du halt, wie gesagt, nur weil du da keine Fehler angezeigt bekommst oder sehr wenige, ist es noch lange nicht übertragbar auf deine Webseite, ist barrierefrei. Nach WCAG oder nach EN. Generell ist ja barrierefrei eh so ein Fass ohne Boden. Also kann man, glaube ich, unendlich rein investieren, eine Webseite noch barrierefreier zu machen.
Das ist klar. Aber die Frage ist, ist Lighthouse kaputt, wenn es mir einen grünen Kreis anzeigt mit 100 Punkten für etwas, wo es diese Aussage nicht tätigen kann und wo es ja noch so viele Disclaimer haben kann, von wegen irgendwie, ich bin nicht vollständig und hier hast du noch eine Liste mit manuellen Checks, aber du kriegst auf jeden Fall mal 100 Punkte. Weil ich finde, wenn man irgendwelchen Leuten solche Metriken vorsetzt, hat man ja auch eine gewisse Verantwortung. Also ich sehe ja manchmal auch so Accessibility-Freunde irgendwie auf Social Media über so automatisierte Tools ranten, von wegen, dass die halt eben genau so was machen. Die geben halt diese Bewertungen raus, und auch wenn dann da irgendwo dran steht, wir sind nicht vollständig, hast du trotzdem den grünen Haken bekommen.
Ja, also es ist halt schwierig, gebe ich dir recht. Also ist unglücklich kommuniziert, weil es sagt halt nur, ich habe 100% von den Fehlern, die ich halt überprüfen kann. Aber dieses Weiterdenken, wie viele Fehler es eigentlich geben kann, das ist da auf jeden Fall nicht mit integriert. Klar, Lighthouse ist übrigens, wenn wir die automatisierten Tests miteinander vergleichen, findet der weniger als die anderen. Also da würde ich dann tatsächlich zu XDevTools oder Arc Toolkit oder vielleicht auch Wave raten. Zumindest unsere Erfahrung, die wir gemacht haben, dass Lighthouse da nicht so gut performt wie andere Tools.
Okay, das ist ja auch schon mal viel wert, wenn es da zumindest mal Abstufungen darin gibt, was die leisten können. Cool.
Ja, gibt auch inzwischen recht viele kommerzielle Tools. Da kann ich aber leider keine Aussage zu treffen, ob die jetzt halt deutlich bessere Ergebnisse liefern als die da einem zur Verfügung stehen, derzeit Open Source oder gratis zumindest.
Alright, Peter, deinen Fragenbereich haben wir damit schon mal abgeschlossen sozusagen. Vielleicht noch relativ interessant, auch für Leute, die sich noch tiefergehend für Tooling interessieren. Wir haben zum automatisierten Testing auch die Revision 646 mit der Anna Meyer zuletzt aufgenommen. Dann kann man da auch noch mal reinhören, können wir gerne verlinken. Jetzt wäre meine Frage an dich, Nina. Haben wir soweit erstmal alles gecovert? Ist noch ein Bereich offen?
Nee, ich glaube, wir haben es so ganz gut abgedeckt. Mir ist wichtig, dass sich ein Blick in die WCAG auf jeden Fall lohnt. Also wenn man mehr über das Thema erfahren will und mehr über das, warum das wichtig ist und wie man damit helfen kann und auch tiefergehend die Anforderungen zu verstehen, ist die WCAG eine sehr, sehr tolle Quelle, um sich da eben zu bilden und auch mehr drüber zu hinterfahren, auch wenn es darum geht, die Probleme tatsächlich zu beheben. Also klar kann ich die Handreichung verwenden, ich kann auch auf der BigBitV-Prüfseite mich drüber informieren, wie das denn getestet wird, aber tatsächlich die Vielfalt an Lösungen bietet meines Wissens nach in der Fülle tatsächlich eher die Web Content Accessibility Guidelines mit eben den Sammlungen, die sie anbietet.
Und ich würde da noch einen draufsetzen, nämlich wenn man einmal es geschafft hat, sich durch so eine Spezifikation durchzufräsen, dann hat man tatsächlich eine Fähigkeit erlangt, die lässt sich auf andere ähnliche Dokumente übertragen. Und dann kann man auch CSS-Specs lesen, HTML lesen, ECMAScript ist vielleicht noch ein bisschen anspruchsvoller. Aber auf jeden Fall geht das. Es ist ja, was ja eigentlich unser Dachthema war, wie liest man und versteht man das? Das ist wirklich ein übertragbarer Skill. Und das wäre auch noch wert. Nehmt euch irgendwas zum Anlass, gerne die WCAG, und dann könnt ihr diese ganzen anderen undurchdringbaren Bleiwüsten auch durchsurfen und könnt dann rausfinden, ob mit euch was kaputt ist oder ob mit dem Browser was kaputt ist.
Yes. Das ist ein sehr guter Punkt oder ein sehr gutes Statement. Ich würde an der Stelle vorschlagen, wir machen hier einen Schlussstrich drunter. Nina, vielen, vielen Dank, dass du uns die WCAG noch ein Stück weit näher gebracht hast, noch ein bisschen mehr erklärt hast. Wie liest man das Ganze eigentlich? In welchen Situationen hilft es einem, da auch mal reinzugucken? Und vor allem, was sind die Anlagen dazu und wie kriegt man die noch besser in seinen täglichen tägliche Entwicklungsarbeit eigentlich integriert. Danke dafür. Cool, dass du bei uns warst. Und damit sind wir am Ende.
Danke euch.
Danke den Zuhörerinnen und Zuhörern. Seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es bestimmt nochmal um das Thema Barrierefreiheit oder ein anderes ähnlich interessantes Thema geht. Und bis dahin, macht es gut. Einen schönen Tag. Ciao.
Tschüss.
Dankeschön. Tschüssi.